Hallo und moin aus Schneverding. Ich bin Jan.
Und ich bin Christian. Und das ist unser Podcast Snevern Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt's Geschichten aus Schneverding, neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches Aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneverding der Ort des Geschehens war oder ist.
Ja, und heute stimmt der Text vorab auch wieder. Letztes Mal hatten wir mal wieder eine kleine Plauderfolge und heute gibt es wieder eine in Anführungsstrichen normale Episode. Und da bin ich dieses Mal wieder dran, ein Thema vorzustellen. Und vorab kann ich schon mal sagen, die Vorbereitung war recht umfangreich. Also ich habe unter anderem 3 Interviews geführt. Und dementsprechend auch ein bisschen was an Stichpunkten hier gesammelt, was dann zeitlich dabei rauskommt. Schauen wir mal, würde ich sagen. Aber deswegen würde ich auch dazu übergehen, ohne weiter groß drum rum zu reden, gleich anzufangen. Wir haben wie sonst auch mal wieder auch Feedback erhalten, aber das würden wir jetzt mal einfach ans Ende der Folge stellen, damit wir jetzt einfach mal direkt ins Thema starten können.
So machen wir das.
Bist du bereit, Christian?
Ich bin bereit.
Na, dann, let's go. Es geht heute bei mir um eine große Veranstaltung in Schneverding und meine Frage dazu ist ganz einfach, wobei ich glaube, dass ich es dir vielleicht sogar schon gesagt habe, aber ich bin da erstmal nochmal guter Dinge und frage, welche könnte das sein?
Ja, und jetzt muss ich natürlich wieder reagieren mit, soll ich ehrlich sein?
Ja, natürlich, immer ehrlich.
Du hast mir schon mal davon erzählt und von daher rate ich jetzt mal, Hüpen Air?
Ja, es ist dabei geblieben, tatsächlich. Heute geht es ums Hüpen Air. Mit der Überschrift, die kann ich dann ja auch gleich nennen und muss sie nicht verstecken, bis man weiß, worum es geht. Rockmusik im Landschaftsschutzgebiet, das Hüpen Air und seine Geschichten. Genau. Vielleicht als Frage zuerst mal ganz unvoreingenommen, was verbindest du so mit dem Hüpen Air? Gibt es da was?
Also, ich habe bei vielen der Hüpen Air Veranstaltungen auch bei vielen beigewohnt, will ich das mal nennen, und insofern verbinde ich da natürlich schon das Hören schöner Musik, guter Musik mit dem Treffen auf viele Menschen und einer gewissen Geselligkeit, das würde ich sagen, verbinde ich damit.
Ja, das fasst es doch schon mal ganz gut zusammen, zumindest auch das, was ich so damit verbinde. Wobei es vielleicht auch noch ein bisschen mehr ist, aber ich glaube, da kommen wir auch noch zu. Ansonsten habe ich aber hier auch noch mal eine andere Stimme von jemandem eingesammelt, der zweimal selber beim Hüpen Air gespielt hat. Und da hören wir, würde ich sagen, einfach mal rein.
Nee, ich weiß, dass es für mich schon wahnsinnig besonders war, beim Hüpen Air zu spielen, weil ich, also erstmal kannte ich die Leute, also so Rolf Weinreich, der das damals ja auch so die ersten Jahre mit organisiert hat, den ich gut kannte. Da gab es keine Bevorzugung, aber das war schon was Besonderes, wenn du die Leute kennst. Und dann war ich ja selbst auch immer auf dem Hüpen Air und war da so als Zuschauer. Ne? Und das war schon, das fand ich auch sehr bewundernswert, dass man eben es schafft, über den Stadtjugendring und über Freiwillige so ein großes Open Air auch zu organisieren. Und als ich da das erste Mal mit meiner Band auf der Bühne stand, das war schon total was Besonderes für uns. Also das war, weißt du, da hast du das ja nicht gehabt im ländlichen Raum, wo gab es da große Konzerte, ja, und da steckte viel Organisationskraft dahinter, da haben sich wahnsinnig viele Leute Gedanken gemacht, haben irgendwie viel ehrenamtliche Zeit reingesteckt und ich kannte das Hüpen Air und wenn du dann so anfängst mit Musik, dann denkst du immer so, boah, da mal auf der Bühne stehen, so, das wäre schon cool und irgendwann hat das dann geklappt und das war schon sehr besonders für mich und auch für uns als Band.
Ja, also erstmal zum Sound der Aufnahme, ist es eine Telefonaufnahme, daher, ja, vielleicht nicht in gewohnter Studioqualität. Genau, die anderen Interviews führen wir aber auch meist mit dem Handy. Also es kratzt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ansonsten aber steckt da schon ziemlich viel drin zum Hüpen Air, finde ich so. Und jetzt die Frage an dich, Christian. Könntest du dir vorstellen, wer das gesagt hat?
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil ich meine, die Stimme erkannt zu haben. Und zwar Lars Klingbeil.
Ja, das ist so korrekt, genau. Unter anderem habe ich für den Podcast nämlich mit Lars Klingbeil gesprochen, für die ihn nicht kennen. Lars Klingbeil ist in Soltau geboren und in Munster aufgewachsen und Mitglied des Deutschen Bundestages. hat seinen Wahlkreis im Heidekreis und Landkreis Rothenburg und ist gemeinsam mit Saskia Esken Parteivorsitzender der SPD. Ja, und der hat tatsächlich mit seiner Band Sleeping Silence 1997 und 2002 jeweils beim Hüppenmeer gespielt.
Und das finde ich, das war mir tatsächlich gar nicht bewusst. Das finde ich sehr spannend.
Ja, im Zuge der Recherche habe ich den Hinweis bekommen, dass das so war und daraufhin mal angefragt, oder haben wir vom Kulturverein aus mal angefragt, ob er bereit wäre, da mal drüber zu sprechen. Und das hat er lange und bereitwillig getan. Genau, wie gesagt, also ich finde, er sagt hier schon ziemlich viel von dem, was das Hüppenmeer ausmacht. Ist, glaube ich, unser prominentester Interviewpartner bisher, kann man, glaube ich, so sagen.
Würde ich sagen, ja.
Ich habe mir so gedacht, also er hat mit mir mittags telefoniert und vielleicht war er dann abends einfach mit Maybrit Illner im Gespräch oder so.
Ja, in guter Gesellschaft warst du da offensichtlich.
Ja, wunderbar. Genau, von Lars hören wir dann nachher noch mehr. Jetzt widmen wir uns aber erstmal der Veranstaltung. Und da möchte ich jetzt mal starten. Also wir kommen natürlich zur Geschichte des Ganzen, aber ich möchte gerne mal mit dem Hier und Jetzt starten. Also mit der Gegenwart bzw. nahen Zukunft und der aktuellen Hüppenmeer-Ausgabe. Hierfür kann man nämlich schon Tickets kaufen unter hüppenmeer.de, bei Edeka Ahrens und in der Touristinfo. Da natürlich die Frage an dich, Christian, hast du das schon getan?
Nein, das habe ich noch nicht getan. Asche auf mein Haupt.
Ja, ist ja nicht dramatisch, hast ja noch ein bisschen Zeit.
Genau.
Termin ist der 8. Juni in diesem Jahr. Und die Bands für das Festival stehen auch schon fest. Weiß nicht, hast du da schon mal reingeguckt, Christian? Weißt du das schon, wer da spielt?
Ich habe mal reingeguckt, aber ich habe es mir nicht gemerkt, ehrlich gesagt.
Ja, auch das ist ja nicht schlimm. Habe ich ja hier stehen.
Super.
Die Happy, sagt dir vielleicht was?
Schon mal gehört.
Mr. Irish Bastard, Mr. Hurley und die Pulveraffen, Tequila and the Sunrise Gang, Randale und Steven Screams. Ach ja, und Moderation macht, wie in den letzten Jahren meine ich auch schon, Oliver Hofmann. Und an der Stelle natürlich der Aufruf, kauft am besten jetzt ein Ticket, auch du Christian.
Jawohl.
Das ist günstiger als an der Abendkasse und hilft natürlich den Organisatoren bei der Planung.
Ja.
Genau, das nur als kleiner Aufruf, weil ich freue mich natürlich, wenn die Leute mit mir Interviews führen und bereitwillig erzählen. Und dann ist es natürlich auch immer schön, einen netten Aufruf dazu zu machen, wenn es denn vielleicht was bringen könnte.
Das machen wir sehr gerne.
Neu ist dabei übrigens, dass auch Randale, habe ich gesagt, ist ein Familien-Kinder-Act. Das ist jetzt neu beim Hüppenmeer. Und daher fängt das Festival auch schon eine Stunde früher an, damit die Kleinen auch ein bisschen mehr davon haben.
Schön.
Und andere Neuerung, das Alter für den freien Eintritt wurde angehoben. Ist jetzt bis 15 Jahre frei, was ich großzügig finde, muss ich sagen.
Das ist es.
Veranstalter ist, glaube ich, klar, ist der Stadtjugendring Schneverding. Und ja, seid dabei. Das würde ich einfach mal dazu sagen. Seid dabei, kauft euch ein Ticket und jetzt wollen wir mal einen Blick auf die Geschichte der Veranstaltung werfen. Dabei stelle ich die Historie vor, ohne jetzt erstmal auf einzelne Bandnamen zu schauen, weil das möchte ich gerne ein bisschen gesondert machen in einem extra Abschnitt, Kapitel. Wann warst du denn das erste Mal beim Hüppenmeer, Christian? Weißt du das noch?
Nee, das kann ich nicht so wirklich auf eine Jahreszahl datieren. Es ist aber mit Sicherheit schon weit über 20 Jahre her, aber ich kann es nicht genau sagen.
Okay, aber hast du eine Vorstellung davon, wann es das denn zum ersten Mal gab?
Ja, dunkel. Also irgendwas schwirrt mir im Kopf herum, so vor knapp 40 Jahren oder so, glaube ich, gab es das erste Mal ein Hüppenmeer.
Ja, das ist gut. Also es gab das 40-jährige Jubiläum tatsächlich schon. 1981 ist das Gründungsjahr. Das Jubiläum war dann, glaube ich, 22, weil 21 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist. Aber genau, so wird es auf der Website angegeben mit 1981. Allerdings wurde auch die Ausgabe in 2015 als 30-jähriges Jubiläum beworben, soweit ich weiß. Und da passt ja irgendwas nicht zusammen, weil da ist man dann von 1985 ausgegangen. Das hat aber einen Hintergrund, zu dem ich jetzt komme. Und zwar hat das Festival tatsächlich 1981 das erste Mal stattgefunden, oder sagen wir mal ein Festival, und zwar auf dem Segelflugplatz in Schneverding. Dazu kann laut einem Interviewpartner von mir auch Dieter Möhrmann wohl was sagen, also vielleicht schreibt er uns dazu auch nochmal Feedback. Also ich beschränke mich jetzt erstmal auf diese Aussage, dass es 1983 war und wir gehen mal jetzt im Folgenden von dieser Zeitrechnung aus. Es fand dann aber tatsächlich erst nach diesem Mal 1985 das erste Mal 1981 das erste Mal 85 im Hüben statt.
Und das hieß, um gleich einmal reinzufragen, es hieß aber dann 81 auch noch nicht Hüben eher, richtig?
Würde für mich keinen Sinn ergeben, wenn das so wäre. Und kommen wir auch gleich zu, oder finden wir über einen Interviewpartner von mir raus, dass das nicht so gewesen sein kann.
Ja.
Genau. Ja, wie das Ganze losging nach der Zeit am Segelflugplatz und wer es initiiert hat, damit habe ich mit einem Interviewpartner gesprochen, der Heinz Zinenga heißt. Heinz war von Anfang an dabei und ab dann ganze 25 Jahre. Ansonsten hat er 13 Jahre lang die offene Jugendarbeit in der Kirchengemeinde Peter und Paul in Schneverdingen geleitet. Und Heinz sagt zum Hüpen eher:
Also Hasso Tückwar und ich haben irgendwann mal im Stadtjugendring-Vorstand 1984, 85 gesessen und haben überlegt, was können wir für junge Menschen in Schneverdingen tun.
Ja.
Und Hasso hat in meiner Freizeitbegegnungsstätte schon Konzerte gemacht.
Ja.
Und hat auch das Equipment und dann haben wir überlegt, können wir das auch mal woanders machen. Ja, und dann war die Idee, die Freizeitbegegnungsstätte, der Jugendbereich und die evangelische Jugend zusammen machen das. Und das war der Startbeginn vom Üben. Ja, ich erinnere mich noch sehr deutlich an die Anfänge.
Der zweite Initiator, der hier genannt wird, Hasso Tückwar, ist leider bereits 2012 verstorben. Er dürfte den meisten Schneverdinger noch ein Begriff sein. Er war nämlich Leiter der FZB und wir haben ihn hier im Podcast, meine ich, auch schon mal genannt. In der Folge zu Green Day, da ging es nämlich unter anderem auch um Punkrock-Konzerte in der FZB. Hier erklärt Heinz jetzt genauer, wie das Ganze mit dem Hüben eher eigentlich zustande kam.
Ich bin erst 1984 in die Kirchengemeinde Peter und Paul nach Schneverding gekommen für die Jugendarbeit.
Ja.
Ins alte CV-Heim.
Ja.
Und dann waren wir, der Hasso Tückwar und ich, Beisitzer beim Stadtjugendringvorstand als Hauptamtliche für Jugendarbeit.
Ja.
Und dann hat sich das dann so ganz relativ schnell entwickelt. Wir waren in die gleiche Wellenlänge, Hasso und ich. Und Hasso hatte Lust darauf, hat gesagt, ich kann das Equipment kostenlos stellen. Und ich habe gesagt, ich kann jede Menge ehrenamtliche Helfer stellen und dann können wir da zusammen auf die Beine stellen.
Mir persönlich gefällt ja der Name des Festivals besonders gut für ein Open Air. Das für Open Air heißt, finde ich sehr gelungen. Und hier weiß Heinz zu berichten, wer sich den überlegt hat.
Der Name Hüben Air, das ist durch entstanden. Hasso und ich haben irgendwie mal ein bisschen rumgemacht, was können wir dem Namen geben, Hüben Air. Hüben ist das, Open Air im Hüben, Open Air draußen. Und dann weiß ich gar nicht, wer von uns beiden auf die Idee gekommen ist, lassen Sie es doch Hüben Air nennen.
Ja, ganz unkompliziert eigentlich. Zuerst haben dann im Hüben vor allem unbekannte Bands gespielt. Die Namen stehen übrigens alle auf der Website, wenn man das mal nachvollziehen will. Und auf jeden Fall wurden am Anfang keine hohen Gagen gezahlt, wie uns Heinz erzählt.
Und also hatte auch Beziehungen zu Bands, weil er da ja schon was gemacht hat und so.
Ja.
Und die haben zu Anfang für ein paar Bier und ein paar Mark gespielt.
Am Anfang gab es auch noch keine Bühne. Hier gibt Heinz einen kleinen Einblick, wie das wohl so aussah auf dem Festivalgelände.
Draußen ohne Zelt, ohne nix.
Ja.
Völlig dem Wetter ausgeliefert mit einer sechseckigen Bierbude von Schloh damals.
Ja, soweit erstmal zu den Anfängen. Das waren sie schon, die Anfänge, weil der nächste Punkt, den ich mit Entwicklung überschrieben habe, kommt jetzt relativ schnell zum Tragen, denn es gab schnell eine Entwicklung. Statt keiner Bühne gab es dann als nächsten Schritt eine Zeltbühne. Das war ein Teil vom Stadtzelt und auch ansonsten wurde der Rahmen etwas professioneller.
Mit dem Stadtzelt, einem halben Stadtzelt und mit einer Anlage, die wir gemietet haben, regelrecht, mit Toningenieur und mit allem drum und dran.
Christian, erinnerst du dich noch daran, wie es damals da aussah, zum Beispiel mit der Zeltbühne? Kennst du das noch?
Ja, die Zeltbühne, die kenne ich auch noch. Also die, war tatsächlich mal irgendwann, als es dann noch anders wurde, also als es irgendwann keine Zeltbühne mehr war, war ich total überrascht, was da alles hinpasst in den Hüben.
Ja, ich meine, die Zeltbühne stand ja auch immer so ein bisschen nicht im Zentrum, sondern eher so ein bisschen links. Kann das sein? Das habe ich noch so im Kopf. Das ist nicht so.
Ich hätte jetzt behauptet, die war schon relativ zentral auf dem Bühnenfeld angeordnet. Aber ich mag mich täuschen.
Na gut. Gehen wir mal davon aus, dass es immer zentral stand, wo es jetzt auch immer ist. Die Bands wurden danach auch immer größer. Also es wurde alles ein bisschen professioneller, größere Bands und es kamen dementsprechend auch mehr Zuschauer ins Hülpental. Und besonders ein Jahr ist hier zu nennen und das ist 1992. In dem Jahr hat nämlich der damals gerade ziemlich angesagte Achim Reichel im Hülpen gespielt. Hier komme ich jetzt nicht ganz ohne Namen von Musikern aus, weil das muss hier mal genannt werden, falls da richtig groß wurde. Insgesamt auf sein Konzert und diese Ausgabe des Festivals möchte ich aber dann später nochmal zurückkommen. Von Professionalisierung spricht auf jeden Fall auch Heinz, der aber auch gleich noch ein anderes wichtiges Thema mit anspricht.
Wurde professioneller,
ja.
Gab ja auch immer mehr Möglichkeiten bei dem großen Gelände, wenn man das kennt, seine Getränke mitzubringen. Mhm. Das war für uns schlecht, weil wir die Bands ja bezahlen mussten und die Anlage und das Zelt.
Christian, kennst du diese Diskussion noch? Das Hülpen Air war erst immer kostenlos und man konnte sogar seine eigenen Getränke mitbringen. Seit 2005 gibt es nun Eintritt.
Ja, also ich kenne auf jeden Fall noch die Zeit, wo ja auch der Untertitel umsonst und draußen hieß beim Hülpen Air. Und insoweit, dass der Eintritt halt frei war und sich das Ganze aus letztlich den Einnahmen aus Getränken finanzieren musste, das ist mir schon durchaus bewusst, ja.
Ja, dass es schon sinnvoll ist, dass die Besucher ihre Getränke vor Ort kaufen, erklärt Heinz uns gleich auch noch. Und gleichzeitig, dass eine Durchführung der Veranstaltung wie früher, also ohne Absperrung, heute auch gar nicht mehr möglich wäre.
Ich verstehe das, dass man sein eigenes Bierchen gerne lieber trinkt, als wenn man dafür bezahlen muss. Nur wir haben damit das Ganze finanziert, zu großen Teilen.
Und es geht ja, glaube ich, auch heute gar nicht mehr so, ne? Dass man es nicht abzäunt. Und nicht
heute geht es aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr. Man muss es abzäunen, man muss die Menschen kontrollieren.
Ja.
Es war damals immer friedlich. Es gab ein, zwei kleinere Scharmützel mal, wenn die Leute betrunken waren.
Ja, und an dieser Stelle und zu diesem Thema kommt jetzt erstmals mein nächster Interviewpartner zu Wort. Und das ist Michel Baden. Michel Baden ist seit 2020 Festivalleitung. Dann war aber erstmal Corona. Ist dann aber weiter eingestiegen und macht aber auch schon seit 2004 oder 2005 mit. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast hier, ne, Christian?
Ja, selbstverständlich war Michael auch Interviewpartner für unsere Folge, wie das Abitur nach Schneverdingen kam.
Ja, und jetzt haben wir ihn gleich wieder. Und er hat mir erzählt, dass die Diskussion um das Thema Eintritt oder eben nicht umsonst und draußen ein bisschen verstummt ist. Und erklärt danach auch direkt, dass es zahlreiche Auflagen gibt, die heutzutage erfüllt werden müssen, warum das gar nicht mehr so möglich wäre. Hören wir mal rein.
Tatsächlich sehr viel weniger als noch vor ein paar Jahren. Also es war bis, ich sag mal so bis 2000, also bestimmt noch 10 Jahre nachdem es Eintritt, also seit 2005 kostet es ja Eintritt. Und ich meine, die nächsten 10 Jahre war es immer noch so, dass dann die Leute, früher war ja alles umsonst, und wieso kostet das jetzt was? Und natürlich Social Media dann auch, geh nicht mehr hin, kostet jetzt was. Und man hat es dann natürlich auch erklärt ausformuliert, genau beschrieben, weswegen das jetzt Eintritt kosten muss und weswegen das auch eingezäunt sein muss. Das ist auch von den Auflagen her, von der Genehmigung her gar nicht anders möglich. Also wir müssen es einzäunen, wir müssen Einlasskontrollen machen, wir müssen genau sagen, wie viele Leute, wir kriegen ja eine Genehmigung für eine bestimmte Anzahl an Leuten und das kann man ja natürlich nur gewährleisten, wenn wir auch genau Einlasskontrollen machen.
Ja, neben den Eintrittsgeldern, die heute und schon seit längerer Zeit erhoben werden, ist für die Finanzierung des Festivals Sponsorengeld oder Spenden auch ein wichtiger Anteil, was aber auch schon immer so war. Neben den Getränkeeinnahmen natürlich noch, die es auch noch gibt. Wenn wir mal ein bisschen auf die Zahlen schauen, was die Zuschauer angeht, dann geht es da ziemlich hin und her, würde ich sagen. Also bei Achim Reichel wurde tatsächlich eine 5-stellige Zuschauerzahl erreicht. Man kann jetzt nicht genau sagen, welche das war. Also es sind immer eher Schätzungen, weil es damals ja auch eben noch keinen Eintritt gab und man es nicht ganz genau zählen konnte. Aber man redet da wohl so von 10.000 bis 12.000 bei Achim Reichel. Und ansonsten wechseln die Zahlen eigentlich meist in irgendeinem 4-stelligen Bereich. Also das Ganze ist natürlich auch stark wetterabhängig. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen bei so einem Open Air. Und anhand von Zeitungsartikeln habe ich mir mal ein paar Zahlen rausgeschrieben, an denen man sehen kann, zwischen welchen Zahlen das so hin und her geht, vor allem Mitte bis Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und da waren es, starten wir mal mit 1994, Achim Reichel 92 haben wir ja gerade schon gehört, da waren es sehr viele. 94 waren es dann plötzlich nur noch 3000, 95 waren es 8000, 96 waren es 10.000 Besucher wieder, 98 waren es 5.000, 99 auch und 2002 waren es laut Zeitung zwischen 3.000 und 4.000. Und nicht immer, ich habe mir dann dazu mal angeschaut, welche Bands in den jeweiligen Jahren gespielt haben und es ließ sich jetzt nicht immer zwingend einen Zusammenhang herstellen zwischen Bekanntheit der Bands und der dann eben hohen oder niedrigen Zuschauerzahl. Michel hat mir gesagt, dass aktuell 3000 Zuschauer eine gute Zahl sind. Mehr sind natürlich immer gut, das ist, glaube ich, auch klar. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, Christian. Von 2002 bis 2008 gab es neben dem normalen Hüpen-R auch noch das Hüpen-R Classic.
Ja, das weiß ich tatsächlich auch noch. Das war ja dann irgendwie Hüpen-R auf dem Samstagabend und ich glaube auf dem Freitag oder sowas vorweg dann ein Klassikkonzert auf der Bühne.
Das, richtig.
Da kann ich mich erinnern, ja.
Das war tatsächlich auch veranstaltet vom Kulturverein, was mir vorher jetzt nicht so klar war. Das habe ich jetzt erst im Laufe der Recherche rausgefunden. Du wusstest das wahrscheinlich
ja schon.
Ja. Genau, und noch eine Änderung. Seit 2015 gibt es das Hüpen-R jetzt nur noch alle 2 Jahre. Vorher gab es das jedes Jahr. Weiteres wichtiges Thema, Christian, wie viel Bier wird da wohl so getrunken? Also jetzt nicht von dir, sondern, also das kannst du auch gerne erzählen, aber was denkst du, wie viel ist es so insgesamt jetzt aktuell?
Da habe ich ja so gar keine Idee. 5000 Liter? Keine Ahnung, völlig ins Blaue geschossen.
Da müssen wir gleich rechnen. Wir fragen einfach mal Michel.
Ich glaube, am letzten Mal haben wir irgendwo so in die 70 Fässer, 70, 50 Liter Fässer. Und in dem Jahr, wo das Jubiläumsjahr, da waren es, glaube ich, 125 oder 128 oder sowas. Und das, es ist ja relativ schmale, also das ist ja von 18 bis 0 Uhr oder 1 Uhr oder so, dann blühen die Zapfhähne auch. Ne?
Ich glaube, du lagst schon gar nicht mal so schlecht, ne? Also ziemlich im Mittel zwischen dem, also er hat jetzt 2 Zahlen genannt, die auch recht unterschiedlich waren und da war dein Tipp gar nicht so verkehrt.
Ganz gut geraten, ja.
Geht auf jeden Fall einiges über den Tresen, das kann man wohl so sagen. Und Heinz hat erzählt, dass er sich früher mit dem Geld, was daraus dann zustande gekommen ist oder gesammelt wurde, quasi noch auf gefährliche Missionen begeben musste, um dann die Getränkeeinnahmen zu sichern. Das hören wir uns mal an.
Ich bin dann sonntags immer mit den Getränkeeinnahmen dann nachts um 1:30, 2:00 erst zur Sparkasse gefahren, haben, als es noch Geldbomben gab, haben die dann da eingeworfen, damit wir dann Geld nicht zu Hause rumliegen hatten. Das war teilweise ganz schön viel.
Ja.
Und nachher, als das nicht mehr ging, da haben sie die Geldbomben abgeschafft, da habe ich das Geld dann zu Hause mir gebunkert. Das wusste aber keiner.
Ja.
Das haben mir keiner erzählt, das wusste keiner.
Ja.
Also sind da teilweise, hatte ich da 40.000, 50.000 Euro oder D-Mark nachts rumliegen.
Heinz hatte aber einen großen Hund, der aufgepasst hat, hat er mir erzählt. Also Gefahr gebannt. Neben den Bands und weniger dem Bier ist, glaube ich, beim Hüpen-R ein ganz wichtiger Faktor oder sogar, wie Michel es mir gesagt hat, der Star, die Location eigentlich. Und dazu hat Michel zusätzlich noch Folgendes gesagt.
Genau, was noch nicht zur Sprache gekommen ist, ist, dass das Größte am Hüpen natürlich die Location ist. Ne? Das ist natürlich, das sagen auch immer alle Bands, selbst etablierte Bands, Wahnsinn. Was wir hier für eine coole Location haben für sowas.
Ja, tatsächlich ist es ja so, die Tribünen sind auch schon da, ist jetzt auch nicht gerade verkehrt. Also Naturtribüne quasi, dass man auf dem Rasen sitzen kann, aber auch noch Bänke dazu. Und es ist ja wunderschön gelegen im Landschaftsschutzgebiet sogar. Und ich glaube, Christian, das kannst du bestimmt so bestätigen. Sowohl von der Bühne auch auf der Bühne, sage ich mal, eine wunderschöne Location. Ich glaube, du standst da ja auch irgendwie schon mal drauf oder zumindest in dem Bereich, wo sonst die Hüpen-R-Bühne steht.
Ja, genau, richtig. Also das kann ich wirklich nur bestätigen.
Die Bühne selbst ist mittlerweile übrigens eine ziemlich professionelle Konzertbühne und ja, die neueste Technik wird da so in den Hüpen gefahren, wenn jetzt ein Hüpen-R ist. Und das ist natürlich auch alles ganz schön viel Aufwand, vor allem für einen einzelnen Abend. Jetzt muss man natürlich schauen, wie stemmt man diesen Riesenaufwand. Und das läuft natürlich nur mit Hilfe vieler. Und deswegen kommen wir jetzt mal zum Thema Organisation und ehrenamtliches Engagement. Dazu vielleicht erstmal, ich habe jetzt drei Interviews geführt und hätte natürlich noch deutlich mehr führen können, vielleicht sogar sollen. Ist ein bisschen schwierig, also der Rahmen ist ja in gewisser Weise auch begrenzt, aber da ich jetzt auch nicht jeden fragen kann, kommt hier zumindest mal eine Aufzählung der Personen, die neben Heinz, Hasso und Michel federführend so über die Jahre am Hülpen-R beteiligt waren. Vielleicht sagt dir da der ein oder andere ja auch etwas, Christian.
Bestimmt.
Das sind Manfred Jakob, Rolf Weinreich, Dennis Niebuhr, Dennis Huhn, Dieter Mörmann habe ich hier noch auf der Liste. Und hoffe, dass ich damit mal niemanden unterschlagen habe. Wenn, dann tut es mir sehr leid. Aber das müsste, glaube ich, so stimmen. Natürlich noch diverse weitere, aber das waren jetzt eben die, die federführend dabei waren. Wenn es aus diesen Reihen weitere Wortmeldungen gibt und Infos, wir freuen uns ja bekanntlich immer über Feedback und Anmerkungen. Zum Thema Organisation und ehrenamtliches Engagement sagt Heinz Folgendes.
Wir waren 3-4 Leute immer, die es ehrenamtlich gemacht haben und wir haben uns nie so verstanden, dass einer von uns der Boss da ist. Oder so. Jeder hatte seine feste Aufgabe oder Aufgaben und jeder hat das Beste rausgeholt und gemacht. Wir haben gut zusammengearbeitet und man darf wirklich nicht vergessen, die zig Ehrenamtlichen aus dieser Stadt, aus der evangelischen Jugend, von der Freizeitbegegnungsstätte oder so, die da mitgearbeitet haben. Teilweise 3 Tage am Stück oder 4 Tage am Stück.
Ja, für Heinz ist gerade dieses Engagement etwas, das das Hülpen-R ausmacht. Das hört man hier auch nochmal raus.
Und was mir besonders immer wichtig war, war auch die vielen Ehrenamtlichen mit einzubeziehen. Ja. Sie nicht nur arbeiten zu lassen, sondern auch sie mit einzubeziehen. Weil ich glaube, so eine Sache lebt von Ehrenamt.
Ja, neben einem Kernteam, das sich um das Hülpen-R gekümmert hat, waren natürlich schon immer einige Helfer dabei, weil ziemlich viele Aufgaben übernommen werden müssen.
Im Vorfeld waren wir so 10, 15 Leute, die das gemacht haben insgesamt, die da gearbeitet haben. Zu Anfang haben wir die Absperrung vom Bauhof selber geholt und verteilt. Wir haben die Straßen gesperrt. Ja. Wir haben das alles selber gemacht, noch komplett.
Ja, insgesamt wird das Hülpen-R natürlich erst möglich durch den Einsatz von vielen. Und davon hat man manche vielleicht auch gar nicht so sofort auf dem Zettel, sondern erst, wenn man drüber nachdenkt oder wenn es einem mal jemand sagt, wie Heinz.
Da kommt dann auch zu, dass wir das Rote Kreuz immer da hatten, die das auch ehrenamtlich alle gemacht haben. Das vergessen die meisten immer, dass da so viele Leute zugehören. Oder wenn man überhaupt nicht vergessen darf bei so einer Geschichte wie so im Hülpen-R, das ist der Mensch, der fürs Catering da ist.
Ja, das Catering ist tatsächlich ein wichtiges Thema, sehe ich genauso. Du denke ich auch, Christian.
Auf jeden Fall.
Also gutes Essen und Getränke bedeutet natürlich auch oft gleich zufriedene Bands oder Künstler, deswegen ist es tatsächlich nicht unwichtig. Und auch hier gibt es natürlich beim Hülpen-R und gab es tatkräftige Unterstützung in diesem Bereich.
Ja, das hat Hans Hahn gemacht mit seiner Familie.
Ja.
Und immer für kleines Budget. Der hat da kein Geld für gekriegt. Der hat das ehrenamtlich gemacht. Die haben eine Woche zu Hause gekocht, wie die Weltmeister.
Das ist schon
irre. Und das macht, hat er ganz lange gemacht.
Ja, das Catering wird offenbar auch immer wieder ziemlich gelobt beim Hülpen-R. Und das hat auch Heinz so bestätigt.
Alle waren immer total begeistert von dem, was wir essenstechnisch und getränketechnisch auf die Beine gestellt haben.
Ja.
Mir erzählte Arim Reichel, er wäre 4 Wochen vorher irgendwo im Braunschweiger Umland gewesen zu einem Konzert, da hätte es für jeden eine Bratwurst gegeben.
Ja.
Und bei uns gab es ein 10-Meter-Buffet mit 3-4 warmen Speisen noch. Ja. Und zwar so lange, wie sie wollen.
Ja, also erstmal tut mir die Motorsäge im Hintergrund natürlich leid, wenn man die wahrnimmt, aber wir saßen bei Heinz im Wohnzimmer und dann überlegt sich doch auch mal ein Nachbar, dass da mal die Säge laufen muss. Ansonsten kann ich das Catering auch nur loben. Ich habe da selber auch schon mal Musik gemacht und das war immer richtig toll, vor allem als kleinere Band, die das sonst nicht so kennt. Sonst gibt es immer 3 Getränkemarken und eine Tüte Flips so ungefähr. Natürlich nicht immer, aber solche Fälle gibt es auch und da war das natürlich schon was besonders Tolles. Darüber hinaus, neben jetzt zum Beispiel dem Catering, gibt es beim Hülpen-R und gab es auch noch Hilfe von der Stadt.
Die Stadt haben über die Stadtwerke, über den Bauhof und alle immer mitgeholfen. Ja. Die waren immer dabei.
Ja, und teilweise wird das Festival auch zur echten Familienangelegenheit.
Also wenn ich überlege, Generationen, meine Frau hat da mitgeholfen, meine Tochter hat da mitgeholfen, ja. Ihre Schulkollegen haben da mitgeholfen. Also es war schon immer so eine ganze generationenübergreifende Sache. Und das ist ja auch mal gut.
Michel hat mir mal den Aufwand beschrieben, den er zum Beispiel so betreibt für das Hüppenmeer.
Bei mir sind es knapp 1.000 im Jahr. Tatsächlich. Also im Hüppenmeer-Jahr sind es ein paar mehr und im Nicht-Hüppenmeer-Jahr ein paar weniger. Aber wenn jetzt der Vorverkauf losgeht am 15. November, dann heißt das jeden Abend Mails checken, Geldeingänge gegen kontrollieren, Tickets eintüten. Zeltplatzbestätigung ausfüllen, wegschicken, also jeden Abend nochmal rum, so 1 bis 2 Stunden Homeoffice quasi.
Ja, mit 1.000 waren hier natürlich Stunden gemeint, ganz amtliche Zahl, wie ich finde. Und noch eine andere, Christian, was glaubst du, wie viele Helfer so am Veranstaltungstag beim Hüppenmeer dabei sind?
Ja, würde ich mal schätzen, schon so 150, 200.
Ja, jetzt hast du ein bisschen hochgegriffen, das ist natürlich schade. Aber es ist trotzdem viel, also rund 100 oder auch mehr.
Ich muss auch mal daneben liegen.
Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Der Kulturverein zum Beispiel auch, der hat auch immer eine Getränkebude beim Hüppenmeer, oben auf dem Berg. Genau, und die Frage ist für mich jetzt ein bisschen, warum macht man denn da mit? Was ist da die Motivation? Und das hat mir Michel mal zumindest aus seiner Sicht erklärt.
Einmal habe ich eine hohe emotionale Bindung irgendwie zum Hüppenmeer. Wie schon durch die ganzen Jahre, dadurch, dass das so meine ersten Berührungspunkte waren mit Live-Musik. Und das ist halt in einer Heimatstadt irgendwie ein Event, wo man als Schüler und als Heranwachsender irgendwie, man hat im Hüppenmeer sehr viel positive Erinnerungen irgendwie.
Er fügt dann noch hinzu.
Das zum einen und dann ist es natürlich auch irgendwie Freude, was zu organisieren. Das habe ich schon immer gemacht. Früher waren es hauptsächlich Partys, jetzt sind es halt auch Events mit Live-Musik und das macht einfach Spaß. Die Überlegung, einfach ein gutes Team einmal natürlich, mit dem man gerne zusammenarbeitet, mit dem man das gerne plant. Ist auch wichtig. Ne? Und natürlich auch irgendwie diese Veranstaltung am Leben halten zu wollen und entwickeln zu wollen, bestenfalls wieder solide Füße zu stellen.
Auch hier sorry für die Hintergrundgeräusche. Ich glaube, im Hintergrund wurde gefragt, ob es denn schmeckt. Er hat es, glaube ich. Das war, glaube ich, mit Ja beantwortet. Naja, also was Michel hier sagt, auf solide Füße zu stellen, ist ja ganz interessant. Er hat mir nämlich auch erzählt, dass das Hüppenmeer tatsächlich auch schon mal auf der Kippe stand. Also einmal wegen Thema Personal oder Leuten, die es machen wollen, aber auch wegen der Finanzen. Und wie man jetzt gehört hat, erfordert das Ganze ja ziemlich viel Einsatz von Helfern und Leuten mit viel Engagement, die sich dafür einsetzen, dass das überhaupt stattfinden kann. Und ich finde persönlich, dass man darüber auch mal nachdenken kann, wenn man eine Diskussion führt über Eintritts- und Getränkepreise, ob die überhaupt sein müssen oder wie hoch die sind. Zumindest meine Meinung dazu. Was meinst du so, Christian?
Also ich würde, das würde ich auch so sehen. Ich würde aber noch auf einen Punkt nochmal zurückkommen wollen, den Michael am Anfang ja gesagt hat, als Motivation für das Machen einfach da, dabei zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das, glaube ich, können wir ja auch erleben, immer bei den Veranstaltungen, die wir im Rahmen des Kulturvereins so auf die Beine stellen, dass man also als derjenige, der hilft, damit anpackt, dann auch eine Bindung dazu hat und vor allen Dingen auch, wenn man dann merkt, das ist ein Event, was richtig gut ankommt, dass es einem auch ein gutes Gefühl macht, wenn man das erlebt, wie Begeisterung sozusagen da Platz greift beim Publikum beispielsweise, dass man dann sagen kann, und ich war dabei, ich habe das auch mit, ich bin ein kleines Rädchen sozusagen dabei gewesen, damit beizutragen. Das finde ich halt einen ganz wichtigen Punkt.
Ja, das nehme ich mal als flammenden Appell, Christian. Natürlich. Würde ich jetzt mal so verstehen. Also kauft euch nicht nur ein Ticket, sondern wenn ihr Lust habt, macht sogar auch noch mit. Genau. Zum Thema Programm kommen wir mal ein bisschen, wie das eigentlich zustande kommt. Da hat Michel mir nämlich erklärt, worauf er Wert legt beim Thema Booking. Michel ist da also schon der Hauptverantwortliche. Er hat mir aber auch berichtet, dass es im Stadtjugendring zum Beispiel mal eine Abfrage gab, bei der man Bands dann vorschlagen konnte. Aber es gehört natürlich auch ein bisschen Erfahrung dazu, um beurteilen zu können, was funktioniert und was überhaupt in dem Rahmen möglich ist. Außerdem gibt es noch so Dinge wie Gebietsschutz. Dazu hat mir Michel berichtet, dass es zum Beispiel wegen des Hurricane Festivals oder wegen Konzerten in Hamburger Locations manchmal schwierig ist, Bands zu bekommen. Da die dann für eine gewisse Zeit eben in dem Bereich nur einmal spielen dürfen und sich das auch nicht dadurch ja, zunichte machen lassen wollen, dass sie schon eben dann beim Hüben R spielen. Aber hören wir einfach mal selbst, was Michel noch sagt.
Also am wichtigsten finde ich, dass das zueinander passt. Also dass das ein runder Abend ist und eine gute Abfolge und kein totales Springen zwischen den Musikstilen und den Zielgruppen. So, ne?
Grundsätzlich, das kann man ja glaube ich so festhalten, das ist meist Rockmusik oder Popmusik, die beim Hüben R geboten wird, kann sicherlich auch mal anders sein, aber dementsprechend ist der Folgentitel ja auch gewählt und bisher war es tatsächlich auch immer so. Zum Thema Musik und Bands kommen wir gleich noch ein bisschen mehr, aber vorher habe ich noch ein kurzes Statement von Heinz zu der Entwicklung, die das Hüben R so genommen hat, die es, finde ich, ganz gut zusammengefasst hat.
Also es ist schon irre, wenn man da so sieht, was draus geworden ist von drei Bands, die nichts gekriegt haben, über so einen einfachen sechseckigen Bierpavillon bis zu dem, was da heute steht. Ja. Das ist schon irre.
Ja, konnte man, glaube ich, gerade ganz gut erkennen, auch an dem, was ich hier erzählt habe oder wir erzählt haben, dass es schon eine gewisse Entwicklung gibt. Und wenn man sich das so vorstellt, am Anfang ohne Bühne und Bands ohne Gage, was jetzt daraus geworden ist, ist ja schon ein großes Event. Das kann man wohl so unterschreiben, glaube ich, Christian, oder?
Das ist schon sehr beeindruckend, wie sich das entwickelt hat, auf jeden Fall.
Wusstest du eigentlich, dass man beim Hüben R mittlerweile auch campen kann?
Nee,
oder beziehungsweise im Zusammenhang damit campen kann, nicht direkt auf dem Gelände?
Nee, das war mir tatsächlich nicht so bewusst.
Würdest du wahrscheinlich auch nicht machen, weil du es nicht so weit hast, aber zumindest mal für dich oder auch für jeden anderen der Hinweis, dass das auch möglich ist. Das geht nämlich an der Stockholmer Straße.
Ach ja.
Genau, da sind dann auch die Toilettenhäuschen und so, ist da alles aufgeschlossen und man kann da schön eine Nacht verbringen und da zelten nach dem Hüben R. Kam mir auch jetzt erst im Gespräch mit Michel die Info so zu. Also das war mir vorher jetzt auch nicht klar. Aber wahrscheinlich, weil da bei mir auch bisher keine Not bestand.
Genau, wir sind ja letztlich von hier und da stellt sich nicht zwingend sozusagen das Problem der Übernachtung.
Und zusätzlich, was ich auch nicht so auf dem Zettel hatte, gibt es auch noch einen Bustransfer. Tja, wusste ich vorher auch nicht so recht, aber auch da, wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr hinkommt, dann guckt euch das doch auch mal an. So, und jetzt würde ich aber tatsächlich gerne gleich zu den Bands kommen. Vorher gibt es aber wie gewohnt noch unseren
Veranstaltungstipp.
Mein heutiger Tipp ist die autobiografische Lesung mit Peter Urban, also passend zum Thema Musik dieses Mal. Am 12.04.2024 um 19.30 Uhr geht es los im Teeshof. Wer Peter Urban nicht kennt, man hat ihn bestimmt schon mal gehört als langjährigen NDR2-Radiomoderatoren oder als Kommentatoren des ESC. Und an diesem Abend in Schneverding liest er aus seiner Autobiografie, die On Air heißt. Er hat nämlich in seiner langen Laufbahn schon unzählige Popgrößen getroffen, interviewt und porträtiert, darunter zum Beispiel Elton John, Steve Winwood, Paul Simon, Jimi Hendrix. Das könnte man, glaube ich, ewig weiterführen. Auf jeden Fall klingt es schon mal spannend und lohnt sich, denke ich mal, auf jeden Fall dahin zu gehen, oder Christian?
Da bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist bestimmt hochinteressant, zumal mir zu Peter Urban auch einfällt, das, was du schon angesprochen hattest, Radiomoderator, hat im Prinzip ja auch mal auf NDR2, meine ich, war es auch eine Sendung, wo er immer neue, junge Musik vorgestellt hat, die ich sehr schön fand, immer die Sendung.
Ja, und eine unverwechselbare Stimme, die man dann auch mal live hören kann.
Genau.
Da freuen wir uns doch drauf. Das war es auch schon wieder mit unserem
Veranstaltungstipp.
Jetzt kommen wir zum Thema Bands und Geschichten zum Hüben R. Und da, Christian, habe ich mir überlegt, habe ich dir mal die Liste ausgedruckt mit den Bands, die bisher schon beim Hüben R gespielt haben.
Was schon eine ganze Menge waren.
Das ist erstmal schon mal eine ganze Menge, gezählt habe ich nicht. Aber vielleicht magst du ja mal durchschauen, zumindest erstmal bis 1991, ob du da irgendwas findest, was dir was sagt, was du vielleicht gesehen hast. Ich weiß ja nicht, wann du das erste Mal da warst oder ob dir zu irgendwelchen was Besonderes einfällt oder ob du auch einfach nur welche davon kennst.
Also wenn ich auf die Liste schaue von den ersten Jahren, also bis 91, dann fällt mir als erstes Clowns und Helden ins Auge und sagt mir was, aber ich habe es nicht selbst gesehen. Also ich glaube, in den Jahren war ich noch nicht so ein aktiver Hüpfen-Air-Gänger.
Ja, ist ja bei mir auf jeden Fall genauso und da war ich natürlich auch noch nicht so im Thema, aber ich kenne tatsächlich, war ja auch viel Unbekanntes dabei, kenne ich jetzt aber auch erstmal nichts außer Clowns und Helden. Wie heißt das bekannte Lied nochmal, Christian?
Ja, müssten wir Andreas fragen, der weiß das.
Ja, der weiß das bestimmt, vielleicht kann er mal reinrufen.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich, ja, so richtig. Das war das Lied und dazu zu einer kurzen Anekdote von Clowns und Helden kommen wir auch noch, aber erstmal kommen wir dann zu 1992, da war dann nämlich ein richtig großer Name im Hüpen mit Achim Reichel.
Und das, ich möchte behaupten, das könnte das erste Jahr gewesen sein, in dem ich auch dann da war.
Das wäre ja was gewesen, Christian, dann hast du ja gleich ein gutes Jahr ausgesucht und wohl das erfolgreichste, ja, wenn man jetzt mal auf die Zuschauerzahlen guckt. Wie gesagt, um die 12.000 jetzt mal geschätzt. Wie das überhaupt geklappt hat, dass Achim Reichel da aufgetreten ist, das erklärt uns jetzt mal Heinz.
Das erste richtig große Konzert war mit Achim Reichel. Ja. Da haben der Rolf Weinreich und ich dann lange dran gebohrt an Achim Reichel und seiner Band und der Agentur in Hamburg, bis er dann irgendwann anrief und sagte, ich habe gehört, ihr habt eine Anfrage gestellt, dass wir bei euch spielen sollen nächstes Jahr. Erzähl mal, was ihr da macht und wie ihr das macht und warum ihr das macht. Und dann haben wir lange, lange, lange gebohrt und gemacht und getan, bis er mit dem Preis dann richtig runterging. Und dann haben wir das alles durch Spenden und Getränkeeinnahmen finanziert und es ist kein Minus entstanden.
Das überzeugende Argument war dann wohl das folgende.
Er fand das so toll, dass es Ehrenamtliche gibt, die in einer Stadt für Jugendliche was machen und für die Umgebung völlig ehrenamtlich und ohne Eintritt und ohne Entgelt und ohne nix. Ja. Und fand das total toll und da hat er sich dann auch ein bisschen schlau gemacht und hat dann gesagt, da kommen wir.
Dieser Abend ist dann offenbar auch vielen in Erinnerung geblieben oder hat für Begeisterung gesorgt. Heinz sagt dazu.
Das war, wenn man da unten im Hüpfen gestanden hat, in dem Zelt, hat man bis oben in den Ringsrum nur Köpfe gesehen. Das war alles voll.
Für Begeisterung hat es auch bei Michel gesorgt, der sich auch mit Freude daran zurückerinnert. Das war nämlich, als Achim Reichel gespielt hat, auch sein allererstes Hüpfen-Air. Er sagt dazu.
Das war mein Konfirmationsjahr, 1992. Und es war das ominöse Achim Reichel-Jahr. Das, wovon auch viele Jahre und immer noch Leute sprechen.
Und Michel ordnet auch ein, wen man sich da eigentlich geangelt hatte.
Genau, Achim Reichel war gerade mit Aloha He zwei Monate vorher in den Charts, 92. Kam gerade die zweite Single Kuddel Daldu raus, die auch auf den Party-Hits-Samplern, die auch gut liefen, irgendwie drauf war, als erster oder zweiter Track, glaube ich sogar. Und ich konnte das erst gar nicht glauben, so als 14-Jähriger irgendwie, dass der jetzt wirklich nach Schneeweiningen kommen soll. Das war so, wir hatten eine Kassette von Achim Reichel irgendwie zu Hause, auch die, und ich habe gedacht, das konnte man sich das gar nicht vorstellen. Aber dann, Wetter war top und der Hüpfen war mega voll. Es war eine echt mega Stimmung. Der ganze Hüpfen schunkelte zu Aloha He. Ich glaube, Achim Reichel musste zwei oder drei Zugaben geben und
Ja, Michel war offenbar auch ganz begeistert von Achim Reichel und er hat mir noch seine sogenannten Hüpfen-Erinnerungen zukommen lassen. Erstmal gutes Wortspiel und da habe ich mir jetzt mal vorgestellt, dass du eine kleine Passage daraus mal vorlesen könntest, Christian. Eben diese, in der es um den besagten Auftritt geht.
Na, das mache ich doch. Aloha Heja schallt es durch die Heide. Menschen haben sich eingehakt, schwenkten die Arme und teilweise auch Feuerzeuge. Der ganze Hüpen eine einzige Menschenmasse, die lauthals mitsingt und im Takt von links nach rechts wankt. Taktgeber ist ein gewisser Achim Reichel, der mit eben diesem Hit und einem weiteren über einen Hamburger Seemann namens Kuddel zurzeit in Charts und Radio ein unglaubliches Comeback feiert. Auch er scheint beseelt von der Atmosphäre, berauscht, so wie tausende Besucher in dieser lauten Frühsommernacht. Es ist mein erstes Hüpen-Air. Ich bin 14, gerade konfirmiert und absolut fasziniert von dieser Stimmung im Hüpental, das ich sonst nur vom Rodeln im Winter kannte. Die meisten sind an diesem Abend zwar deutlich älter als meine Kumpels und ich, aber hier wird generationsübergreifend gefeiert. Alle liegen sich in den Armen und später zur Zugabe nochmals der erwähnte Kuddel im Hüpen vor Anker geht. Selbst auf dem Nachhauseweg versucht die Gruppe vor uns auf dem dunklen Weg Richtung Zivilisation die Textpassagen schunkeln nochmals zusammenzubekommen. Was kann die Welt dafür, dass ich sie liebe? Irgendwie passend zu diesem Abend, denke ich.
Ja, war wohl gut, könnte man so einen Strich drunter machen, oder?
Kann man so zusammenfassen, ja.
Genau. Achim Reichel ist übrigens gerade 80 geworden, habe ich in den Medien wahrgenommen. Und ich habe ihn tatsächlich auch schon mal interviewt, als ich früher mal beim Stadtmagazin gearbeitet habe, im Rahmen der Kieler Woche. Da habe ich ihn auch gefragt, woher eigentlich dieses Rudern zu Aloha Hiahe kommt, falls du das kennst, Christian.
Ja.
Dass man sich auf den Boden setzt und dazu rudert, kenne ich von der einen oder anderen Party. Ja, wer das erfahren möchte, Link zum Interview packen wir, glaube ich, mal mit in die Folgenbeschreibung. Leider nur mit sehr unscharfem Bild von Achim Reichel und mir. Da hat irgendwas mit der Kamera nicht funktioniert. Aber da bin ich immerhin 9 Jahre jünger. Sieht man auch. genau, also Achim Reichel war, aber also hatte ich den Eindruck, und Heinz offenbar auch, ein ziemlich angenehmer Zeitgenosse.
Achim Reichel zum Beispiel war mit seiner Band völlig normal. Mhm. Völlig normal. Also das war damals schon recht groß, seit er 30 Jahre im Geschäft war und hatte einen Welthit und trotzdem völlig normal.
Ja, anscheinend war er völlig normal und bestand auch jetzt nicht unbedingt darauf, dass alle Details eingehalten werden, die so von so Agenturen so eingefordert werden.
Natürlich kriegten wir für ihn, wie die Agentur das gefordert hat, nicht 50 weiße Handtücher hin.
Ja.
Wir haben 20 weiße Handtücher und 30 andere Handtücher hingekriegt. Ja. Und als er dann kam, haben wir gesagt, das ist doch schräg, das ist doch Blödsinn, was brauche ich nicht? Sagt er, ich brauche ein Handtuch, nicht 50. Meine Jungs brauchen auch eins, dann sind wir bei 7 oder 8.
So, ich glaube, dadurch kann man ganz gut, also zu Achim Reichel kriegt man was mit und zu der Stimmung an dem Abend. Was meinst du, Chris? Ist bei dir jetzt was zurückgekommen, Christian? Weißt du noch was von dem Abend? Ist wieder was in dein Gedächtnis gekommen, wie es wohl so war?
Dass das eine große, schöne Party war, das ist mir auf jeden Fall noch präsent. Und finde ich auch einfach auch sympathisch, wie das jetzt nochmal so in der Rückschau rüberkommt, wie er denn ist, Achim Reichel, offensichtlich eben. Ganz normal, finde ich sehr sympathisch.
Ja, völlig normal, auf jeden Fall. Heinz und Michel habe ich natürlich generell auch mal gefragt, welche ihre Band-Highlights beim Hüpen-Air waren. Und da haben sie mir Folgendes zugesagt. Zuerst Heinz.
Für mich ein ganz besonderes Highlight war Achim Reichel und Band.
Ja.
Und Illegal 2001. Das waren so meine beiden Favoriten.
Und Michel?
Achim Reichel war schon ein Name, da so vom klar war das ein Highlight, weil der einfach zu dem Zeitpunkt, also ich weiß auch nicht genau, wie die Zufälle das so hingekriegt haben oder wie das gelaufen ist, dass das wirklich funktioniert hat. Ich weiß ja, wie schwierig das ist, bekannte Acts nach Schneeberning zu holen, nicht nur von der Gage, sondern auch vom ganzen Drumherum, weil Gebietsschutz und so ist ja, deswegen ziehe ich alle Hüte und also Achim Reichel, dann natürlich später Illegal zweimal, also 97, mehr oder weniger Höhepunkt der Karriere und dann 2001 nochmal, vom Namen her passend. Aber auch noch später, also die Wingfelder Brüder, ich bin Fury-Fan, Schneeberding, das war schon super, fand ich. Ja, H-Blocks fand ich auch cool, das ist auch absolut, ja. Das sind schon so Highlights, würde ich sagen.
Ja, also Achim Reichel kommt da natürlich vor, aber auch die Celtics sind anscheinend oder sind echte Dauerbrenner unter den Hüppen-Air-Gästen, würde ich meinen. Und Illegal 2001 wird auch oft genannt in dem Zusammenhang. Die genießen anscheinend auch quasi Kultstatus im Hüppen. Die waren dann auch 2015 nochmal da zum Jubiläum, zusammen mit Torfrock und eben den Celtics. Verbindest du damit irgendwas, Christian? Illegal 2001 oder Celtics?
Also die Frage, an welche Band ich mich besonders erinnern würde, ist, wäre tatsächlich meine erste Antwort auch Illegal 2001 gewesen, was das Hüppen-Air angeht. Also von daher ja. Und natürlich, Celtics habe ich auch im Hüppen gesehen und genossen.
Ja, ich meine, ich auch beide, also Celtics auf jeden Fall, Illegal 2001 bin ich mir jetzt schon gar nicht mehr sicher. Ja, aber sind zumindest die Namen, die man auch immer wieder in dem Zusammenhang so hört. Neben diesen größeren Bands hat aber auch fast immer eine größere Rolle gespielt, dass auch regionale Bands beim Hüppen-Air gespielt haben. Früher gab es noch die Möglichkeit, seine Musik einzusenden. Und das haben auch ziemlich viele Bands gemacht, wie Heinz uns erzählt.
Ich erinnere mich an Jahre, da haben wir dann die Bands in der Umgebung aufgefordert, uns mal Tapes zu schicken. Mhm. Streckenweise in der Vorbereitung haben wir über 100 Tapes gehört. Mhm. Und haben uns dann da unserer Meinung nach die bestpassende rausgesucht.
Neben diesem Tape-Einsenden gab es dann später auch einige Male noch einen Band-Contest vorab in der FZB. Daran erinnere ich mich auch noch. Du vielleicht auch, Christian?
Mhm.
Genau, da war es dann immer so, dass der Gewinner des Contests das Hüppen-Air eröffnen durfte. Und das mit den Tapes einsenden kenne ich auch von mir selber noch, weil ich da früher auch, glaube ich, zahlreiche Demo-Tapes hingeschickt habe. Und dann hat man immer ziemlich sehnsüchtig auf die Antwort gewartet. Tatsächlich habe ich da auch 2-3 Mal gespielt. Ich habe es nochmal rausgesucht, 2004 und 2005 mit der Band Plan B. Und dann 2014 mit Goodwill Intent tatsächlich auch nochmal. Da aber ohne Demo-Einsendung. Und habe da auch ganz tolle Erfahrungen gesammelt tatsächlich. Ist ja schon was Besonderes auf so einer großen Bühne und in so einer Location mit tollem Catering, das auch schon genannt wurde, und ganz tollen anderen Musikern. Also das war schon immer eine ziemlich tolle Erfahrung. Und jemand, der diese Erfahrung auch gesammelt hat, den haben wir ja am Anfang schon mal gehört, das war Lars Klingbeil. Und dazu aber vielleicht erstmal ein bisschen Kontext. Da habe ich ihn erstmal gefragt, wie er denn überhaupt zum Musikmachen gekommen ist.
Boah, ich habe angefangen sehr früh schon mit Gitarrenunterricht, aber das war jetzt noch keine Bandmusik. Und ich weiß, dann ist, wir waren in der 7. Klasse am Gymnasium in Munster, stand irgendwann ein Klassenkamerad vor mir und hat gesagt, ey, wir suchen Gitarristen für unsere Band. War so eine Punkband, und ob ich das könnte. Und dann habe ich einfach behauptet, ja. Und dann ging es richtig los. Und dann eigentlich seit der 7. Klasse durchgehend. Und Musik war dann mein großes Hobby. Hat auch dazu geführt, dass ich die 9. Klasse nochmal wiederholen durfte, weil ich einfach zu viel Musik gemacht habe. Aber es ist die große Leidenschaft gewesen in meiner Jugend.
Ja, Lars hat in der Band Sleeping Silence übrigens Gitarre gespielt und gesungen. Und Michel hat mir geschrieben, dass Lars Klingbeil mit Piercing und gefärbten Haaren als Leadsänger der Band auf der Bühne stand. Allerdings habe ich dann mal in eine Zeitung geguckt. Da gab es zufällig noch einen Ausschnitt, den ich da noch hatte. Der war aus 2002 und da hatte er beides nicht. Aber vielleicht war es ja 1997 noch so und hat sich dann wieder geändert. Konnte ich jetzt im Nachhinein natürlich nicht mehr klären. Da ich die Band selber ja nicht erlebt habe, habe ich ihn dazu auch noch befragt und mal gefragt, ob sie mit ihrer Musik generell eigentlich Erfolge feiern konnten oder wie das damals so ablief.
Nee, also erstmal war alles Kumpels, also so, das war schon sehr eng, also auch, wir hatten eine Sängerin ja noch, also schon alle irgendwie auch befreundet, und das hat die Band auch getragen, und wir haben einmal so ein, damals ging es ja noch nicht so einfach wie heute, ja, dass man irgendwie eine CD produziert oder sowas, aber wir haben damals mal ein Demo-Tape aufgenommen und viel positives Feedback für gekriegt, dann haben wir eine CD mal aufgenommen, die auch ganz gut geflogen ist. Also wir hatten dann irgendwie in Hannover bei so einem Lokalradiosender waren wir dann mal auch ein paar Tage lang auf Platz 1 in den Hannover-Charts mit einem Song und so. Also das war schon alles cool für uns und die Wochenenden waren echt dann noch sehr voll. Also ich weiß noch gerade so die Phase 2001, 2002, haben wir sehr viele Festivals auch gespielt in der Region, in Lüneburg gespielt, in Hamburg gespielt, irgendwie Richtung Hannover gespielt, auf dem Hüppenheer gespielt und manchmal dann noch so zwei Auftritte an einem Wochenende. Das war schon, also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es ist leider jetzt verwehrt geblieben, dass wir irgendwann mal das Musikvideo produziert haben oder der ganz große Durchbruch gelungen ist.
Heute gibt es die Band übrigens nicht mehr, aber Lars hat mir gesagt, dass sie erst kurz vor der Corona-Pandemie ihren Proberaum ausgeräumt haben. Neben der Band im Allgemeinen habe ich ihn natürlich dann auch zu seinen Erinnerungen an die Auftritte beim Hüppenheer befragt.
Ich weiß, dass beim ersten Mal war Illegal 2001 mit dabei und das war natürlich, das war damals auch einfach war so eine coole Band. Also das war so, die haben damals schon irgendwie auch aufmerksam, ich war häufig Dosenbier, irgendein Song über Dosenbier oder sowas, den wir alle auch ganz cool fanden, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Und dann Creme 21 hat auch noch gespielt bei unserem ersten Auftritt da. Die waren damals auch so eigentlich ganz gut angesagt und auch bekannt. Also ich kannte beide Bands zumindest vorher. Und ich glaube, war eine vierte Band noch beim ersten Auftritt mit dabei. Das weiß ich aber gerade nicht, wer das war. Und wir waren ein zweiter Act. Und als wir 2002 gespielt haben, da waren, meine ich, mit uns sogar Everlounge dabei. Mit dem Sänger habe ich Todde heute noch irgendwie total viel zu tun und da gibt es auch eine Überschneidung. Ich glaube, das darf ich überzählen, weil der zum Beispiel mit seiner Agentur, die er in Schesel hat, auch meine Wahlkämpfe mit unterstützt und da so ein bisschen die Materialien noch für meinen Wahlkampf mitmacht und so. Und also da hat man sich nie aus den Augen verloren. Mit Everlounge haben wir auch ein paar Mal zusammen gespielt.
Zum Thema Musikszene und den Leuten, mit denen man damals und teilweise auch heute noch zu tun hat, hat man jetzt auch ein bisschen was gehört am Ende. Und das fand ich ganz interessant, auch als ich mit Lars gesprochen habe. Es ist ja tatsächlich dann schon so, wenn man in diesem Bereich mal unterwegs war, dass man dann auch viele Leute irgendwie direkt kennt oder vom Hörensagen oder so in der gleichen Szene unterwegs ist. Er kannte zum Beispiel auch noch, glaube ich, so halbwegs den Namen meiner alten Band. War ja auch relativ kurz nacheinander, dass wir da dann gespielt haben. Und hat mir auch erzählt, dass er auch heute immer noch an der Musikszene in der Region interessiert ist, aber eben nicht mehr immer so up-to-date und nicht genau weiß, was hier jetzt gerade passiert, aber es zumindest so ein bisschen auf dem Zettel hat. Und da habe ich ihn natürlich dann auch gleich zum Hüppenheer befragt, ob er da auch mal wieder war und ob er vielleicht auch in diesem Jahr vorbeischauen wird.
War ich in den letzten Jahren immer wieder so. Also das war ich schon dabei. Irgendwann hat Lotto King Karl mal gespielt, da war ich auch da so und irgendwann war Torfrock, glaube ich, auch nochmal da, ne? So und also insofern, klar, Pandemie ist ein bisschen ausgefallen und so, aber ich war in den letzten Jahren ich war immer wieder da, auch nachdem ich da gespielt habe, bin ich immer wieder beim Hüppenheer gewesen und bin jetzt natürlich irgendwie wahnsinnig viel unterwegs und leider nicht mehr irgendwie jedes Wochenende im Wahlkreis, aber wenn ich da bin und ein Energiehaushalt dann auch noch gut ist und ich Lust habe, dann fahre ich da auch total gerne hin. Also das ist schon, also ist eine schöne Veranstaltung, die ich auch einfach so unterstütze, weil ich, wie gesagt, toll finde, was da passiert und dass das überhaupt Leute auf die Beine stellen. Ich habe in Munster später selbst irgendwie zwei Jahre mal so ein Open Air auch organisiert in der Stadtmitte und habe schon echt gemerkt, wie viel Kraft das auch kostet und finde, man muss das auch einfach supporten, wenn Leute sowas auf die Beine stellen.
Heute macht Lars übrigens auch immer noch Musik, wenn es die Zeit irgendwie zulässt. Und tatsächlich hat er auch schon mal im Bundestag gespielt, was jetzt nicht direkt mit diesem Thema Hüppenheer zu tun hatte, aber er mir nebenbei als Anekdote erzählt hat und ich es zumindest mal jetzt nicht unerwähnt lassen wollte und dazu auch dann kurz einmal den Ton einspielen wollte.
Ich habe einmal im Bundestag gespielt. Da gibt es auch eine lustige Anekdote zu. Also das war in einem Nebengebäude des Bundestages und da hat ein Kollege von der Linkspartei, der auch im Verteidigungsausschuss war, ich bin ja jetzt schon seit 12 Jahren im Verteidigungsausschuss und es war ein Kollege von der Linkspartei, der jetzt mal unabhängig von der politischen Position ist man menschlich gut miteinander ausgekommen und der war auch Gitarrist und der hörte auf und dann war es so, dass wir dann spontan gesagt haben, wir machen Musik, haben uns so zweimal abends getroffen im Büro von einer FDP-Kollegin, die gesungen hat und dann war noch ein anderer SPDler, der Schlagzeug gespielt hat, dann war der Omid Nuripur, der heute Vorsitzender der Grünen ist, der hat so ein bisschen gerappt und der Paul Schäfer, um den es damals ging, den wir verabschiedet haben, hat auch Gitarre gespielt mit mir und dann haben wir so 6, 7 Songs gespielt, Defenders hießen wir, also passend zur Verteidigungspolitik und da waren dann auch schon so 100 Leute da, das war wie gesagt in so einem Nebenraum vom Bundestag. und war eine ganz schöne Veranstaltung. Und die Anekdote, die es dazu gibt, ist, dass vor uns eine Schülerband gespielt hat. Und das waren quasi, das waren die Freunde von dem Sohn von dem Paul Schäfer, der verabschiedet wurde. Und Jahre später habe ich mal mit dem Sänger von An Mai Kanterei zusammengesessen, mit dem Henning Mai. Und der erzählte mir dann, dass er mal mit seiner Schülerband im Bundestag gespielt hat. Und dann stellten wir fest, dass quasi vor uns An Mai Kanterei gespielt hat, die damals noch nicht so hießen und die ganz am Anfang waren. Aber das war natürlich so eins meiner großen Highlights als Musiker, dass ich heute immer sagen kann, An Mai Kanterei war mal meine Vorband im Deutschen Bundestag. Und mittlerweile füllen sie halt irgendwie Reden mit 25.000, 30.000 Leuten, ne?
Ja, das nur am Rande, da fand ich die Geschichte gut und den Namen Defenders fand ich auch ziemlich passend, muss ich sagen.
Schöne Geschichte auf jeden Fall, hat mich auch gerade sehr gefreut, das zu hören und was mir da spontan in Sinn kam, ist, Politiker sind, Klammer auf, auch nur, Klammer zu, Menschen.
Ja, das scheint ganz so. Hat sich auch in dem Gespräch ergeben. Das war tatsächlich sehr nett und auch an dieser Stelle natürlich nochmal an alle Interviewpartner vielen Dank. Hast du denn Sleeping Silence bewusst vielleicht gehört beim Hübner, Christian?
Ja, muss ich zugeben, ist mir nicht präsent tatsächlich.
Okay, aber wir haben ja noch einige andere auf der Liste, die könntest du dann nämlich mal wieder zücken, weil ich mir gedacht habe, wir können nochmal ein bisschen das Thema regionale Musik in den Blick nehmen. Man hat ja hier jetzt, glaube ich, ganz gut rausgehört, dass das Festival eine große Bedeutung hat für die Musikszene in der Region. Auch wenn das heute jetzt nicht mehr so ist, in dem Sinne, dass nicht mehr zwingend jetzt eine regionale Band eröffnet, aber das war ja sehr lange Zeit so. Und wie gesagt, ich habe da selber ja auch schon gespielt, aber kenne tatsächlich, wenn ich jetzt auf diese Liste schaue, auch von früher noch so einige Namen und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Springt dir da was ins Auge, Christian, wo du also noch irgendwelche Erinnerungen hast oder weißt, wer dabei war?
Ja, ich krieg das alles nicht mehr so genau zusammen, aber irgendwie spontan als erstes irgendwie Sleepaway Reality.
Ja, das wäre auch meine erste Band gewesen, aber da auch nur eher so vom Namen und da wüsste ich jetzt nämlich nicht mehr ganz genau, wer mitgespielt hat. Ich
krieg die Namen auch nicht mehr zusammen. Und dann fällt mir ein, ich meine, das ist nicht ganz sozusagen regional, aber es fehlt auf dieser Liste eine Band.
Ach.
Ja. Und zwar muss es gewesen sein im Jahr 1999, auch mit sozusagen Sleepaway Reality war dabei in dem Jahr. Und da war, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, aber Sleepaway Reality nicht die Eröffnungsband, sondern die zweite Band. Und die erste Band war eine Hannoveraner Band, die Wombat hieß und in der mein Bruder nämlich mitgespielt hat.
Ach was, ja, dann musst du es ja wissen. Da müssen wir nochmal Bescheid geben, dass die Website korrigiert werden muss.
So sieht's aus.
Genau. Ja, siehst du, dann kennst du ja, das ist ja schon mal schade, dass sie nicht mit draufstehen, weil das wäre natürlich ein Volltreffer gewesen. Ich kenne als nächstes aber Free on Wagon, hast du bestimmt auch schon mal irgendwie gehört. Hat auf jeden Fall mein Tennistrainer damals mitgespielt, das weiß ich noch.
Ja, der Name sagt mir definitiv auch was, aber ich kann es auch nicht mehr einordnen, so personenmäßig, wer so dabei war.
Everlounge hat aus Rothenburg, meine ich, hatte ich auch schon mal mit dem Sänger zumindest zu tun, weil er auch immer viel so in der Szene gemacht hat. Noxious sagt dir sicherlich auch was, Christian.
Irgendwie schon, ja.
Habe ich dann später, beim Hüppen noch nicht, habe ich dann später mitgespielt. Tja, mit Sturge natürlich auch öfter mal zusammengespielt. Deutlich später noch, 2007, Mele Kalikimaka sehe ich dann noch. Und Sound of Silence kenne ich tatsächlich auch. Da hat unser jetziger Trommler damals doch tatsächlich getrommelt. Also ja. Da sind so ein paar Verbindungen. Hast du noch welche, Christian, die du so entdeckst?
Nee, jetzt so auf die Schnelle nicht.
Gut. Schade eigentlich, weil ich dachte, du hast dann noch ein bisschen was zu erzählen, wenn du alles aus den Bands kanntest und was es da für Geschichten gab. Nein. Es ist ja tatsächlich so, dass dieser, wie ich vorhin gesagt habe, dass es immer so einen gewissen Kreis an Leuten gibt, die man dann da auch irgendwie kennt und die einem da über den Weg mal laufen. Und das ist bei dir ja sicherlich genau so, weil du ja auch doch nicht untätig bist, was die Musik angeht. Hast aber, glaube ich, beim Hüppen-R bisher nicht gespielt, oder?
Nee, beim Hüppen-R war ich selber nicht aktiv und in der Zeit, als wir sozusagen als Band formiert waren, haben wir auch, also es war eine sehr kurze Zeit und wir haben, ich weiß gar nicht, zwei Auftritte, glaube ich, gemacht mit unserer Band, die wir seinerzeit hatten, die damals den Namen Blue Society hatte. Aber eben Hüppen-R waren wir nicht, nein.
Okay. Vielleicht machen wir jetzt noch mit weiteren Bands von der Liste weiter. Da kannst du auch nochmal abscannen. Oder mit dem, was dir einfällt. Ob es da welche gibt, die dir besonders bekannt sind oder mit denen du besondere Erinnerungen verbindest. Und also, ob es da besondere Highlights gibt für dich.
Mir sticht schon, seit ich jetzt einige Zeit hier auf die Liste schaue, ein Name auf jeden Fall ins Auge. Und das sind die Rockhaus Brothers. Und vor allen Dingen deshalb, weil ich sie schon, ich glaube, es ist schon sehr lange her. Beim Hüppenmeer weiß ich gar nicht, ob ich sie bewusst sozusagen, ob ich an dem Abend, als sie dort gespielt haben, da dabei war. Ich glaube, sie waren auch wahrscheinlich nicht nur einmal da. Ich kann mich aber entsinnen, das fällt mir zu den Rockhaus Brothers ein, nämlich das eine, ich habe sie jüngst gerade gesehen im vergangenen Jahr, auch vom Stadtjugendring organisiert beim Akustiks auf dem Teeshof. Da haben sie mal wieder in Schneverdingen gespielt. Aber was ich auch mit den Rockhaus Brothers verbinde, ist tatsächlich, dass sie mal in der legendären Kneipe Sound aufgetreten sind. Und das war ein sehr lustiger Abend, weil die auch echt coole Stimmung machen.
Ach, tatsächlich, im Sound. Da wusste ich nicht mal, dass es da damals mal Live-Musik gegeben hat. Was haben wir sonst so? Dann gucken wir mal nach den Bekannten. Also es ergibt jetzt, glaube ich, wenig Sinn, dass wir alles durchgehen und Bands vorlesen, weil das kann jeder selber nachschauen.
Genau.
Zumindest ist die Liste der größeren Namen aber doch schon auch nicht ganz kurz. Ne? Also da könnte man ja zum Beispiel jetzt mal die H-Blocks nennen oder Lotto King Karl, wie auch schon genannt wurde, Wingenfelder.
Torfrock nicht zu vergessen.
Auch ein besonderes Highlight für mich.
Ja.
Spider-Murphy-Gang, Stefanie Heinzmann in jüngerer Vergangenheit. Und die Liste lässt sich, glaube ich, noch ein bisschen weiterführen. Gibt es eine Band, die du besonders besonders schlecht fandst, Christian? Vielleicht kannst du dich daran erinnern.
Nee, tatsächlich wäre mir nicht bewusst, dass ich irgendwann mal gedacht hätte, als ich beim Hüppenmeer dabei war, dass mir das irgendwie so besonders überhaupt nicht gefallen hätte. Kann ich mich nicht entsinnen.
Ich fand Ray Wilson sehr langweilig, leider. Das war so, ich sag mal, balladesker Altherrenrock für mich. Weil das so ein bisschen. Nein, er hat anscheinend mal nach Phil Collins bei Genesis, glaube ich, übernommen. Das hat aber dann auch nicht so funktioniert. Und der war dann auch mal im Hüppen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Was ich da gemacht habe, hat auch nicht allen gefallen, muss ich dann auch sagen. Also ich bin ja kein Musikkritiker, deswegen darf ich das trotzdem sagen und muss mir das auch gefallen lassen, weil, glaube ich, nach meinem Auftritt irgendwann in der Zeitung stand, dass der Gesang doch an der einen oder anderen Stelle arg schief gewesen wäre.
Tatsächlich, das ist mir gar nicht bewusst.
Ja, das tat natürlich weh, aber da muss man dann auch durch. Genau. Aber dennoch, also alles schöne Erfahrungen bis hierhin. Ein paar negative gab es laut den Verantwortlichen hin und wieder, aber wohl auch. Und da wollen wir doch bestimmt auch kurz nochmal reinhören, Christian.
Da sind wir mal neugierig.
Da sind wir mal gespannt und hören zuerst Heinz.
Mir fällt gerade der Name nicht ein von der Band. Das war so ein One with Wonder, die da mal gespielt haben. Da hatten wir ausgemacht, was sie kriegen. Die Bands haben immer so eine Catering-Liste, was sie haben wollen. Auch an Getränken, das haben wir denen hingestellt. Das war aber um 8 Uhr abends zu Ende, haben sie schon ausgetrunken. Und dann wollten sie 20 Bier, haben sie die 20 Bier gekriegt, dann wollen sie nochmal 20 Bier. Dann haben sie gesagt, ja okay, noch einmal, aber dann ist gut. Ihr müsst ja noch auftreten. Und dann kamen sie nochmal, wollten nochmal 20 Bier, haben gesagt, wenn wir die nicht kriegen, dann treten wir nicht auf. Ja, das ist kein Problem, dann kriege ich dann irgendwann 15.000 D-Mark Entschädigung von euch.
Ja, den Namen hat Heinz uns jetzt ja nicht gesagt, weil er sich in dem Moment gerade nicht dran erinnert hat, aber er kam auf jeden Fall in dieser Folge schon vor. Ich glaube, dass Andreas uns den Songtitel reingerufen hatte von der Band. Weißt du noch, wer es war, Christian?
Das dürfte dann ja Clowns und Helden gewesen sein.
Ja, die haben sich anscheinend nicht so toll verhalten.
Ja.
War dann aber, hat Heinz mir auch erzählt, es ging auch nicht so lang mit der Karriere, also vielleicht hat nicht so gut funktioniert.
Aber offensichtlich sind sie nach diversen Bieren noch in der Lage gewesen aufzutreten.
Offenbar schon. Aber hören wir uns dann einfach mal die nächste Anekdote an und die kommt von Michel.
Im Grunde genommen sehr viel Positive, aber der Lotto King Karl Besuch ist allen, die ich bisher gesprochen habe, die damit zu tun hatten, eine sehr schlechte Erinnerung geblieben. Zum einen, weil der Protagonist wohl sehr, sehr betrunken war, auch eigentlich um einen vernünftigen Auftritt hinzulegen, und zum anderen, weil auch sehr viel, was man eigentlich gar nicht nötig hätte, mitgenommen wurde aus dem Backstage-Bereich. Also kennen wir sonst nicht, dass dann irgendwie auch die alles, was man dann da so auf der Liste hat vom Catering Rider, irgendwie dann auch alles irgendwie selbst das, was man nicht konsumiert, dann irgendwie in irgendwelchen Taschen verschwindet und mitgenommen wird.
Ja. Ja, jetzt hat Andreas uns hier gerade noch auf die Querverbindung hingewiesen, dass ein Beteiligter von Clowns und Helden dann auch bei Lotto King Karl gespielt hat. Also vielleicht ist hier ein Muster zu erkennen. Genau, das aber nur so am Rande. Also, dass sich mal jemand so benimmt, wie man sich es nicht vorstellt, soll ja durchaus vorkommen. Was ich dann noch abgefragt habe, ist aber auch, ob es vielleicht Bands gibt, die ja mal hätten spielen können, aber es dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht gemacht haben. Ob da vielleicht auch größere Namen dabei waren. Also Bands, die fast aufgetreten wären, bei denen es dann aber doch nicht geklappt hat. Und dazu hat Michel gesagt...
Weiß nicht, kann ich ja ruhig sagen, ich kann ja nur ganz lange mit den Guano Apes verhandelt. Mhm. Das wäre schon ein Kracher gewesen, finde ich. Ist vielleicht zukünftig irgendwann mal realisierbar. Aber sowas in der Richtung, also das Ketka ist kein Geheimnis, dass nicht nur ich, sondern auch viele vom Team, die schon ganz gerne noch Schneeball-Team holen würden, irgendwie. Es hat jetzt nicht an die Verhandlungen gescheitert, sondern einfach, weil sie nicht buchbar waren, weil sie nichts gemacht haben in der Phase, wo wir gebookt haben. Das wären schon so, Fury ist ein Traum, aber wahrscheinlich unrealisierbar. Ja.
Und auch spannend, wie ich finde, von Heinz.
Also wir waren an den Toten Hosen dran, die wären auch gekommen. Aber da auch für kleines Geld, weil die damals so eine Wohnzimmer-Tour gemacht haben und Leute unterstützt haben mit so einer Tour.
Ja.
Aber das wollte der Stadtjugendring-Vorstand damals nicht, weil sie Angst hatten, oh, wenn die bösen Punks alle kommen, dann könnte das hier alles ganz kaputt. Ich glaube, das wäre das zweite große Highlight geworden.
Ja, hier ging es jetzt um, sagen wir mal, realistische Wünsche. Was meinst du da so, Christian? Hättest du was du dir mal wünschen würdest fürs Hülpen-R?
Na, ich finde schon die Namen, die da gefallen sind, auch ganz interessant. So, also Fury kann ich mir irgendwie gut vorstellen, Toten Hosen kann ich mir auch gut vorstellen, also wäre auch was für mich.
Toten Hosen wären wahrscheinlich heute dann schwierig umzusagen, wobei sie teilweise auch noch kleinere Auftritte hin und wieder mal spielen. Haben, glaube ich, mal in Kiel gespielt vor irgendeinem Fischladen, als ich da gewohnt habe, auf einmal, so überraschungsmäßig. Genau. Und Lars habe ich aber natürlich auch nochmal dazu befragt, welche realistischen Wünsche er denn so hätte, wenn er sich mal eine Band aussuchen dürfte.
Boah, ich weiß nicht. Also ich habe da auch Bands entdeckt, so die letzten Male. Dann, also klar, ich meine, Celtics hast du immer wieder da gehabt, aber ich weiß, irgendwann wollte ich mal hin auch, ich glaube, das war sogar das Jahr, als Lotto King Karl gespielt hat, da waren hier die Wingenfelder-Brüder von Fury in the Slaughterhouse, die habe ich, kannte ich noch nicht so als Solo-Projekt. Das war gut. Aber ich finde, die haben schon eigentlich eine ganz gute Auswahl immer. Aber klar, ich habe viele Bands, die ich irgendwie liebe und die ich toll finde und die ich gerne höre. Es gibt gerade eine junge Band, Lena und Linus heißen die gerade, die höre ich sehr viel. Oder klar, auch sowas wie Ketka oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob die auf dem Hülpen-R funktionieren würden. Aber natürlich würde ich mich persönlich freuen, wenn ich dann auch Bands da sehe, die ich höre. Aber ich fahre doch einfach gerne hin, um neue Bands zu entdecken und glaube, dass die schon eine ganz gute Auswahl, also so einen treffsicheren Instinkt haben, welche Bands sie einladen.
Ja, Lars hat Ketka genannt und Michel übrigens ja zufällig auch. Das heißt, das könnte ja vielleicht mal was sein oder werden und dann würde auch ein Wunsch erfüllt.
Und was mir eben nochmal wieder in den Sinn kam bei dem letzten Statement von Lars Klingbeil, der ja vorhin von Anmal Kantereit gesprochen hat, das könnte ich mir auch vorstellen zum Beispiel.
Wäre natürlich schön. Und was man sich noch vorstellen könnte, ich habe Michel dann auch nochmal nach unrealistischen Wünschen gefragt.
Green Day nochmal nach Schneeballing holen wäre natürlich super, ne?
Ja, Green Day fände ich auch gut und da sich damit so wunderbar der Kreis zu diesem Podcast hier schließt, würde ich das Thema Bands damit auch abhaken, wenn es für dich auch okay ist, Christian.
Ist für mich okay.
Vielleicht hast du aber sonst noch was du teilen möchtest. Am Ende besonders schöne Erinnerungen ans Hüpen, eher irgendwas Besonderes. Was gibt's noch zu sagen?
Also was Besonderes gar nicht. Also ich würde noch mal insgesamt wieder hervorheben, dass es einfach eine tolle, tolle Veranstaltung ist, die einfach rundum schön ist, die eine runde Sache immer wieder ist, die einfach nur Spaß macht, die gute Stimmung macht, wo man gern dabei ist.
Sehe ich ganz genauso. Also ist auch zum, ich sag mal, Heranführen an Live-Konzerte toll. Ich war da schon als Kind, fand das super. als Musiker fand ich super und es war auch früher schon Inspiration, um vielleicht selbst Musik zu machen, finde ich. Also es ist auch toll für die ganze Region. Das Ehrenamt ist toll. Ist für die Musikszene toll, für junge Musiker. Und nicht zuletzt natürlich für die Besucher. Und deswegen nochmal der Aufruf. Übrigens günstiges, ziemlich günstig, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wenn man da zu dem Thema nochmal kommt. Jupiter Jones waren ja da. Ich meine, da hat das Ticket mit allen Bands 20 Euro gekostet, ungefähr. Ich würde jetzt mal tippen, dass man für diese Band zum Beispiel schon deutlich mehr beim Solokonzert bezahlt und nicht in dieser wunderschönen Location. Also nochmal Werbung dafür, unterstützt das Ganze und kauft Tickets. Kannst du da so mitgehen, Christian?
Absolut, absolut. Fazit.
Gut, dann haben wir ja noch den Punkt Feedback offen, den wir dieses Mal ans Ende gestellt haben. Und da würde ich jetzt natürlich dann gerne an dich übergeben, Christian.
Ja, vielen Dank. Dann will ich mal ein umfangreiches Feedback hier wiedergeben. Und zwar ist es eine Rückmeldung zu unserer Folge Ein Netz aus Namen und Begriffen. Und da haben wir eine Rückmeldung von Frank Jahn bekommen. Frank Jahn ist 1958 in Schneverdingen geboren und beschäftigt sich schon viele Jahre als Hobbyhistoriker mit dem Kirchspiel Schneverdingen. Und er hat zu den Straßennamen noch einiges nachgeliefert, was ich jetzt einfach mal vorlesen möchte. Zum Anfang des 20. Jahrhunderts hatte das Dorf Schneverdingen etwa 2000 Einwohner. Schaut man sich die Karte genau an, dann stellt man fest, dass die Straßen mit den Himmelsrichtungen das Dorf in seinen damaligen Ausmaßen in etwa eingrenzten. Vor dem Bau der Eisenbahnlinie um 1901, als die Bahnhofstraße noch Moorstraße hieß, zog sich die Heidefläche bis zur Oststraße hinunter. Die ursprüngliche Oststraße überquerte die Straße in Richtung Süden, heute Raiffeisenstraße, bis Bauer Vorwerk. Richtung Gallhorn und Zahnsen begrenzten die Süd- und die Weststraße das Dorf und unmittelbar hinter der Nordstraße begann auf der linken Seite der Schulstraße bis zum Langelosberg das Dorf Hansalen. Das kann man sich, muss das mal kurz einwerfen, wahrscheinlich etwas besser vorstellen. Frank Jahn hat uns auch eine alte Straßenkarte dazu mitgeliefert, zu seiner E-Mail, die er geschrieben hat. Man sich das so ein bisschen bildlich vor Augen führt. Also von daher googelt mal ruhig nach einer alten Straßenkarte, vielleicht findet ihr was und könnt euch dann diese Beschreibung der Straßen noch etwas besser vorstellen. Also weiter im Text. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 hatte Schneverdingen etwa 3300 Einwohner. Durch Heerscharen von Flüchtlingen aus dem Osten waren es 1951 schon über 6000. Bei der Besiedlung der Heideflächen östlich der Bahn zwischen Heidkampsweg und Moorweg geben Straßennamen wie Breslauer oder Königsberger Auskunft über die Herkunft der Vertriebenen. Die gesamte Heidefläche von etwa 500 Morgen östlich der Bahn bis zum Moor gehörten dem Bauern Brockmann vom Meierhof an der Straße nach Schülern. Die Brockmann-Meierhof-Straße wurde vermutlich nach Christoph Brockmann benannt, der 1909 das gesamte Areal für 10 Jahre an den promovierten Ingenieur Max Oertz für den Bau eines Flugplatzes verpachtete. Straßennamen wie die Max-Oertz-Straße, Ernst-Dachs-Straße und die Straße am alten Flugplatz erinnern an die Zeit von 1909 bis 1913. Kurz der Einwurf dazu. Dazu haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gehabt über die Fliegerei in Schneverdingen. Da ist nochmal der Bezug. So, es geht weiter. Die meisten Straßennamen in früheren Zeiten tragen ihren Ursprung schon in sich. So ist die Feldstraße nach Hansalen sicherlich auch nur ein Feldweg gewesen. Die Marktstraße erklärt sich von selbst, genauso wie die Poststraße oder die Schulstraße. Interessant wäre dann noch die Bezeichnung Steinstraße. Wer dort nach dem Krieg sein Häuschen mit Keller bauen wollte, der erlebte oftmals eine böse Überraschung. Beim Ausschachten, was damals noch mit Schaufel und Spitzhacke vor sich ging, dauerte es meist nicht lange und man machte die Bekanntschaft mit tonnenschweren Felsen aus der letzten Eiszeit vor über 20.000 Jahren. Geeignete Baumaschinen gab es damals noch nicht, zur Not musste dann der Sprengmeister ran. Die Hauptstraßen raus aus Schneverdingen erklären sich auch von selbst. Interessanter sind da die Wege, die man benutzte, um am Sonntag vom Dorf oder einer einsamen Hofstelle in der Osterheide zur Kirche zu gelangen, wie zum Beispiel der Wintermoorer Kirchweg oder der Bockheberer Weg, der ursprünglich bis zur Oststraße hinunterführte, um von dort zur Friedenstraße zu gelangen. Für Straßen wie die alte L171 oder die Schaftrift, die durch den Bau der Bahn unterbrochen wurden, musste eine Brücke darüber gebaut werden. Die Straßen am Temmerade und Ostdeutsche Straße entstanden nach der Schließung des Flüchtlingslagers Rheinseelen und wurden in Schneverding auch Rheinseelener Siedlung genannt. Die Familie meines Vaters zog dort im September 1950 in ein Siedlungshaus der niedersächsischen Heimstätte am Temmerade ein. Im Landkreis Soltau hatte Schneverding den Ruf, die schlechtesten Straßen zu besitzen. In den Neubaugebieten östlich der Bahn verwandelten sich die Sandwege bei nassem Wetter in Schlammpisten, die nur noch schwierig passiert werden konnten. Zu den Sandwegen gehörte auch der Osterwaldweg sowie der Brammer. Am 19. Mai 1958 beschloss der Gemeinderat dann den Ausbau des Osterwaldweges von der Einmündung der Bergstraße bis zum Bahnübergang. Im darauffolgenden Jahr wurde dann der Ausbau der Neubaugebiete östlich der Bundesbahn beschlossen. Und zum Schluss noch eine Bemerkung zur Stockholmer Straße. Sie führt in Verlängerung nicht direkt nach Stockholm, sondern bekam ihren Namen nach dem Neubau eines Gasbetonwerks der Firma Siporex im Jahre 1966, heute DW Systembau, mit Hauptsitz in Stockholm. Die Kosten für den Straßenbau beliefen sich auf 420.000 D-Mark. Die gesamte Erschließung kostete damals stolze 920.000 D-Mark. Sicherlich könnte man noch eine Menge über Schneverdinger Straßen berichten, aber das führt dann wohl zu weit. Ich hoffe, ich konnte zu dem Thema etwas beitragen. So viel von Frank Jahn. Vielen Dank nochmal dafür.
Und da gibt es sogar noch einen Nachtrag, Christian. Den habe ich natürlich dir jetzt unterschlagen, aber den bringe ich noch ein. Und zwar geht es da um die Stockholmer Straße, die wir angesprochen hatten in der Folge. Und da hat Frank mich dann nochmal darauf hingewiesen, dass wenn er mit Google Maps von Schneverding in Richtung Stockholm nach rechts oben, also das Ganze den Weg verlängert von rechts Schneverding nach rechts oben, dann landet er in Stockholm. Und wenn er das Gleiche mit der Stockholmer Straße macht, von links unten nach rechts oben, dann ist die Richtung ähnlich. Und von daher hat das vielleicht bei der Straßenbenennung ja doch auch eine Rolle gespielt. Aber er glaubt auch eher, und das meine ich auch, dass es eher am Hauptsitz der Firma Siporex lag.
Ja, interessant.
Ja, also geografisch quasi würde das doch aber auch irgendwie hinkommen, ja, wenn man das Ganze verlängert. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir hier so eine, ich glaube, in epischer Breite erzählt. Ich weiß nicht, vom Gefühl her war das heute jetzt erstmal lang.
Ja, doch, aber ich glaube, es war auf jeden Fall auch abwechslungsreich und definitiv interessant.
Hoffen wir es. Also wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid,
Glückwunsch.
Erstmal Glückwunsch, vielen Dank. Und natürlich gilt wie immer, wenn ihr Ideen, Anregungen, Feedback habt, dann schickt uns das gerne und zwar an podcast@kulturverein-schneverding.de. Darüber freuen wir uns immer und greifen das auch gerne hier auf. Und ansonsten bleibt uns noch was zu sagen, Christian?
Ich glaube, wir haben das Wesentliche heute abgearbeitet und von daher würde ich sagen, tschüss.
Tschüss.